Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wir setzen unsere Entdeckungsreise durch die Bibel fort. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen. Das Schreiben an die Gemeinde in Sardes aus dem Buch der Offenbarung steht auf dem Programm und damit der Anfang des dritten Kapitels der Offenbarung. Zurzeit folgen wir Jesus auf einer alten Postroute des ersten Jahrhunderts durch die römische Provinz Asien, gelegen im Westen der heutigen Türkei. Johannes, einer der letzten Augenzeugen des auferstandenen Jesus, schreibt in dessen Auftrag an 7 Gemeinden. Und die liegen alle auf der erwähnten Postroute, die in einem weiten Kreis einmal durch wesentliche Teile der Provinz führt. Heute machen wir Station in der Stadt Sardes, denn Jesus hat auch dort eine Gemeinde, der er eine Botschaft sendet. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts blickt die Stadt Sardes bereits zurück auf eine lange und glanzvolle Geschichte. Sie gehörte zu den ältesten und bedeutendsten Städten der Region Kleinasien. Schon im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus hatte sie eine herausragende Stellung, denn sie war die Hauptstadt des einstmals großen Königreiches Lydien. Deren letzter König ist vermutlich manchen von uns auch heute noch bekannt, und zwar unter seinem lateinischen Namen Krösus, auf Griechisch Kreusos. Vor allem der Ruf seines sagenhaften Reichtums hat bis heute wenig von seiner Faszination verloren. Der Rohstoffreichtum Kleinasiens und das Gold aus dem kleinen Fluss Paktolos und aus den umliegenden Bergwerken, sie begründeten seinen Reichtum und den seiner Hauptstadt Sardes. Neben ihrem Reichtum verdankte die Stadt ihre herausgehobene Bedeutung noch einem weiteren Umstand, nämlich ihrer Lage. Die war strategisch außerordentlich günstig. Denn die Stadt war auf einer kleinen Hochebene errichtet worden, die sich jäh aus dem Hermostal erhebt. Die aufragenden Felswände, die zum Hochplateau führen, sind glatt, fast senkrecht und absolut unüberwindbar. Den einzigen Zugang zur Stadt bildet vom Süden her ein sehr steiler und unwegsamer Pfad. Was mich am meisten bewegt hat, war aber die Römerstraße, die dort ausgegraben wurde. Denn ich wusste ja, Paulus, der Apostel und Zeltmacher, ist höchstpersönlich auf dieser Straße entlang gegangen. Was hat Jesus seiner Gemeinde in Sardes zu sagen? Das hören wir im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, Abvers 1. Da spricht Jesus: Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wie alle 7 Gemeinden in der Offenbarung nennt Jesus auch seine Gemeinde in Sardes Engel. Und auch hier stellt Jesus sich zunächst selbst vor, damit die Gemeinde weiß, dass die Botschaft, die sie da erhält, von ihm selbst stammt, von Jesus. Und wieder können wir feststellen, was Jesus hier in Vers 1 bei seiner Selbstvorstellung betont, steht in einem unmittelbaren Zusammenhang zu dem, was er der Gemeinde in Sardes mitteilen will. So spricht Jesus in Vers 1, das sagt, der die 7 Geister Gottes hat. Von den 7 Geistern hörten wir bereits in Kapitel 1, Vers 4. Das mag zwar eine ungewöhnliche Ausdrucksweise für den Heiligen Geist sein, aber tatsächlich spricht Jesus hier von ihm. In den kommenden Kapiteln wird der Geist Gottes durch 7 Fackeln oder durch die 7 Augen des Lammes dargestellt. Mit der Formulierung »die 7 Geister« kann Jesus sehr anschaulich von der Fülle des einen Geistes Gottes sprechen. Denn der Heilige Geist ist einer. Und die Zahl 7 verkörpert hier die Fülle und die Vollendung, was den Menschen der Antike völlig klar gewesen ist. So auch den Christen in Sardes. Jesus verfügt also über die ganze Fülle und Macht des Geistes Gottes, der eben auch der Geist Jesu ist. Dabei ist es der Geist Gottes, durch den Gott Leben schafft und der lebendig macht. Und darauf liegt hier wohl der Schwerpunkt, denn Jesus spricht zu seinen Leuten in Sardes und teilt ihnen am Ende von Vers 1 mit: Du bist tot. Jesus hat aber auch die 7 Gemeinden in seinen Händen. Das lässt er seine Leute in Sardes wissen durch die Worte und hat die 7 Sterne. Wie wir in Kapitel 1 feststellten, sind damit die 7 Gemeinden in der römischen Provinz Asien gemeint. Aber ebenso die Fülle aller Gemeinden zu allen Zeiten. Denn die Zahl 7 ist ja auch als Zahl der Fülle zu verstehen. Hier gilt nun die lebensschaffende Kraft des Geistes Gottes, besonders der Gemeinde in Sardes. Und weil sie, wie alle Gemeinden, in der Hand Jesu ist, kann er auch sie neu lebendig machen. Wie er das anstellen will, davon redet er in den folgenden Versen. Nachdem sich Jesus selbst als Urheber der Botschaft vorgestellt hat, hören wir, wie er über seine Leute in Sardes urteilt. Was Jesus also über den Zustand ihres Glaubens an ihn zu sagen hat. Und das hat jemand einmal so zusammengefasst. Sein Urteil ist kurz und vernichtend. Jesus formuliert das in Vers 1 so: Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Von dieser richterlichen Bestandsaufnahme nimmt Jesus in Vers 4 ein paar wenige seiner Nachfolger in Sardes aus. Doch für die meisten gilt offensichtlich, du bist tot. Ein furchtbares Urteil. Die einzige Hoffnung, die hier noch bleibt, ist Jesus. Denn er verfügt über die lebensschaffende Macht des Heiligen Geistes, und zwar in seiner ganzen Fülle. Und das ist ja auch die Kraft der Auferstehung. So sind selbst tote Christen, Christen, deren Glaube an Jesus tot ist, nicht ohne Hoffnung, wenn sie auf Jesus hören. Offensichtlich hatte die Gemeinde in Sardes einen besonders guten Ruf. Sie hatte wohl bei den anderen Gemeinden einen guten Namen und vielleicht sogar über die Grenzen der christlichen Gemeinden hinaus in der Stadt und in der ganzen Region. Sie galt in den Augen der Menschen offensichtlich als eine Gemeinde, die lebt, die lebendig ist und die zuversichtlich in die Zukunft blicken kann. Und vermutlich haben sich die Gemeindeglieder selbst auch so gesehen. Jesus erwähnt in seiner Botschaft nichts von inneren Bedrohungen durch Irrlehren oder Lügenpropheten, so wie das bei den Gemeinden in Ephesus, Pergamon oder Thyatira der Fall war. Auch scheinen die Christen in Sardes nicht verfolgt zu werden, so wie ihre Mitchristen in Smyrna. Zumindest erwähnt Jesus nichts davon. Doch wenn eine Gemeinde weder Angriffe von innen noch von außen erfährt, heißt das noch lange nicht, dass dort alles gut wäre. Denn wir können ja auch fragen, weshalb hat der Feind Gottes die Gemeinde im Hermostal offenkundig in Ruhe gelassen? Die Antwort ist bestürzend, denn nach dem untrüglichen Urteil Jesu ist die Gemeinde tot. Den Wunsch nach einem Gemeindeleben ohne Angriffe von innen oder von außen, diesen Wunsch verstehe ich sehr gut. Doch ein störungsfreies Gemeindeleben muss nicht bedeuten, dass dort der Glaube an Jesus lebendig ist. Wie wir an der Gemeinde in Sardes erkennen, kann auch das genaue Gegenteil der Fall sein. Wie vielen unserer christlichen Gemeinden heute würde Jesus das gleiche Urteil zusprechen? Du bist tot. Ausgerechnet die Gemeinde in so einer wohlhabenden Stadt empfängt dieses vernichtende Urteil. Auch wenn es einer Gemeinde an nichts zu fehlen scheint, schöne Räume, hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter, viele Gemeindegruppen, der Glaube an Jesus kann dennoch tot sein. Wir lassen uns als Menschen schnell blenden. Ich meine, wir sollten deshalb gut zuhören, wie Jesus weiter mit seinen Leuten in Sardes spricht. Denn noch besteht Hoffnung, trotz ihres miserablen, eigentlich aussichtslosen Zustandes. Der wirkliche Zustand ihres Glaubens an Jesus ist der Gemeinde in Sardes wohl noch gar nicht klar. Ihren Namen, du lebst, den Jesus in Vers 1 zitiert, diesen Namen hat ihr nicht Jesus gegeben. Denn dieser Name ist schlichtweg unzutreffend. Die Wahrheit ist vielmehr, ihr Glaube an Jesus ist tot. Jesus wird in den kommenden Versen noch von anderen Namen sprechen, die dann aber wahre und echte Namen sind. Jesus hat die Gemeinde in Sardes durchschaut. Hinter den glänzenden Fassaden ist wohl nichts zu finden, was auf das Leben durch Jesus hindeutet. Das nach außen hin Sichtbare ist alles nur Schein. Und so frage ich mich selbst, darf Jesus auch hinter meine persönlichen Fassaden blicken? Ist das noch echtes Leben? Leben, das von ihm kommt? Ich kann Jesus nur bitten, dass ich den Mut habe und bereitwillig zuhöre, wenn er mir eröffnet, was er hinter meiner Außenseite sieht. Doch was ist nun zu tun? Hören wir am besten auf Jesus, denn er fordert die tote Gemeinde in Sardes nun auf, innezuhalten und ihre wirkliche Situation zu erkennen. Dazu hören wir in Vers 2: Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Es erscheint beim ersten Hinhören ein wenig widersinnig. Da spricht Jesus zu Menschen, denen er gerade in Vers 1 bescheinigt hat, du bist tot. Aber das kennen manche von ihnen sicherlich von Jesus. Solche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Tod, halten ihn nicht auf. Wie sagte er zu dem toten 12-jährigen Kind, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und so geschah es. Es ist so, wie Jesus das schon in Vers 1 andeutete. Er hat die Macht des Heiligen Geistes, um wirklich lebendig zu machen, ja, um sogar Tote aufzuerwecken. Deshalb kann er auch in Vers 2 seine Leute in Sardes auffordern, deren Glaube an ihn schon tot ist, werde wach. Das ist die erste von 5 Aufforderungen, mit denen Jesus seine tote Gemeinde in Sardes aufruft, umzukehren. Umzukehren zu einem Glauben an ihn, der wieder lebendig ist. Die Ruhe, die in der Gemeinde herrscht, ist trügerisch. Sie ist kein Hinweis auf Frieden, frei von inneren und äußeren Angriffen. Es ist vielmehr die Ruhe einer Gemeinde, die längst eingeschlafen ist. Ja, die sich im Grunde genommen schon zur ewigen Ruhe des Todes gebettet hat. Eine Friedhofsruhe also. Deshalb ruft Jesus ihr zu, werde wach. Mit anderen Worten, erkenne, dass du gar nicht lebendig bist. Nein, dein Glaube an mich ist längst gestorben, er ist tot. Und schon folgt Aufforderung Nummer 2. Und stärke das Übrige, das im Begriff steht, auch zu sterben. In der Gemeinde in Sardes nimmt der Großteil offensichtlich gar nicht wahr, wie tot ihr Glaube an Jesus mittlerweile ist. Deshalb will Jesus sie in Vers 2 aufrütteln. Werde wach, erkenne, dass du tot bist. Verschließe nicht länger die Augen davor. Und das, was noch übrig ist, was noch nicht ganz tot ist, das stärke wieder. Die letzten Reste, die noch da sind an Glauben, an Vertrauen auf Jesus, die soll die Gemeinde nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Denn noch gibt es Hoffnung. Und Jesus ruft seine Gemeinde dazu auf, ergreife diese vielleicht letzte Chance. Die Überreste ihres Glaubens an Jesus, die bereits ebenfalls im Begriff sind zu sterben, diese Überreste sollen sie annehmen, die Gemeindeleute in Sardes. Diesen sterbenden Restbestand sollen sie umsorgen, hegen, stützen und aufrichten. Die noch vorhandenen, aber sterbenden Überbleibsel ihres Glaubens an Jesus, die sollen sie ihrem Herrn anvertrauen, damit er sie vor dem sicheren Tod bewahrt, damit Jesus ihrem Glauben an ihn neues Leben einhaucht. Mit einem Zwischenfazit beschließt Jesus den Vers 2. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Mit Werke bezeichnet Jesus ja das, was aus dem Glauben an ihn hervorgeht. Und das sind nicht nur konkrete Taten. Auch der Glaube an Jesus oder die Liebe, das Ausharren und Ertragen, ja selbst Zustände wie Totsein oder Lausein und Festhalten an dem, was Jesus sagt, all das ist hier gemeint mit dem Begriff Werke. Und das, was der Glaube an Christus bei den Christen in Sardes bewirkt hat, ist nicht vollkommen in den unfehlbaren Augen Jesu. Dabei geht es Jesus nicht um Perfektion. Vielmehr meint er hier, das, was dein Glaube an mich hervorgebracht hat, erweist sich als unvollständig, als nicht vollwertig. Es verfehlt das Ziel, und so kann dein Glaube an mich in der Summe nicht vor Gott bestehen. Liebe Hörer, das halte ich für einen wichtigen Punkt. Offensichtlich gab es Auswirkungen des Glaubens an Jesus in Sardes. Und doch sagt Jesus dazu, dein Glaube an mich ist tot. Es fehlt also offensichtlich eine so entscheidende Auswirkung, dass Jesus zu dem Schluss kommt, Wenn das nicht da ist, dann ist im Grunde genommen alles andere belanglos geworden. Wir haben es hier mit einer aktiven Gemeinde zu tun, der aber Entscheidendes fehlt. Doch was fehlt den Christen in Sardes? Jesus hat das bereits angedeutet am Anfang des zweiten Verses, indem er sagte, werdet wach. Und das greift er nun auch im nächsten Vers sehr ausführlich auf. Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wie die Gemeinde in Ephesus, so sollen sich auch die Christen in Sardes daran erinnern, wie sie die gute Nachricht von Jesus einst empfangen und gehört haben. Paulus, einer der ersten christlichen Missionare, berichtet, wie das zum Beispiel in Thessalonich geschah. Er präsentierte seinen Hörern die gute Nachricht von Jesus, aber nicht nur mit Worten, sondern begleitet von der Kraft Gottes und dem Heiligen Geist. Und die Thessalonicher nahmen die Botschaft von Jesus an. Dabei gehörte es für Paulus offensichtlich dazu, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kamen, dass sie dann auch, Zitat, warten auf Gottes Sohn vom Himmel, auf Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Dies scheint der wunde Punkt zu sein bei den Gemeindeleuten in Sardes. Sie haben nicht festgehalten an der lebendigen Hoffnung, nämlich, dass Jesus wiederkommen wird aus dem Himmel zur Erde. Dann wird er alle Menschen richten und uns zu sich holen. Denn genau so argumentiert Jesus nun in Vers 3, nachdem er die Gemeinde zur Umkehr aufgerufen hat. Umkehren zu dem, was sie ganz am Anfang empfangen und gehört hatte. Deshalb spricht Jesus in Vers 3, wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Damit bezieht sich Jesus auf seine große Rede über das Ende der Welt, mit der er sich vor seiner Kreuzigung an seine Begleiter gewandt hatte. Und dort bedeutet seine Aufforderung, wachet, dass seine Jünger jederzeit darauf eingestellt sein sollen, dass er wiederkommt. Denn so, wie wir ja nicht wissen, wann ein Dieb in unser Haus einbrechen wird, so wissen wir auch nicht, wann Jesus wiederkommen wird. Deshalb sollen wir, wie bei einem Einbrecher auch, jederzeit damit rechnen. Es sieht so aus, als ob sich die Gemeinde in Sardes voll und ganz auf das Leben im Hier und Jetzt dieser Welt eingelassen hat. Eine Versuchung, die wohl besonders im Wohlstand einer so reichen Stadt auf Jesus Leute zukommt. Und offensichtlich ist Jesus der Meinung, die Hoffnung und das Warten auf sein erneutes Kommen aus dem Himmel, das ist unverzichtbar für den Glauben an Jesus. Wer das verliert, dessen Glaube an Jesus wird einschlafen und sterben. Der Glaube an Jesus ist ganz und gar darauf angelegt, dass die gegenwärtige Welt nur vorübergehend ist und dass Gott diesem Zeitalter ein Ende machen wird. Und dass am Ende Gott Gericht halten wird. Und dort wird jeder schuldig gesprochen, der nicht im Buch des Lebens steht. Das heißt, der nicht an Jesus glaubt. Haben wir das auf unserer Rechnung? Glauben Sie und ich, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann? Dass er dann Gericht halten wird? Dass meine Freunde und Nachbarn, die nicht an ihn glauben, dann für alle Ewigkeit verloren sind? Liebe Hörer, es geht mir nicht um Panikmache. Es geht mir nicht darum, Ihnen oder mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Nein, sondern es geht mir darum, dass Sie und ich uns von Jesus prüfen lassen. Er möchte wissen, hältst du daran fest, auf mich zu warten? Erwartest du mich voller Hoffnung und Sehnsucht? Wenn das so ist, dann wird das auch mein Leben verändern und das, worüber ich mit Freunden und Nachbarn rede und worum ich Jesus bitte. Mein Eindruck ist, auch viele unserer Gemeinden haben an dieser Stelle Schwierigkeiten mit dem Warten auf Jesus, der sichtbar wiederkommen wird, um seine Herrschaft durchzusetzen. Doch wenn sie umkehren und dieser Hoffnung wieder vertrauen, dann wird das auch den Glauben an Jesus wieder ganz neu beleben. In Sardes findet Jesus aber auch Christen, deren Glaube nicht eingeschlafen ist. Von ihnen heißt es in Vers 4, Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Auch wenn das Lob in den Gemeindebotschaften der Offenbarung normalerweise vor der Anklage kommt, hier ist es umgekehrt. Vielleicht auch deshalb, weil es nur wenige sind, die Jesus in Sardes loben kann. Denn wörtlich übersetzt spricht Jesus in Vers 3, aber du hast wenige Namen in Sardes. Mit Namen sind dabei natürlich Menschen gemeint. Menschen, die ja Träger eines Namens sind. Damit wird der Unterschied zum Vers 1 deutlich hervorgehoben. Dort war von einer Bezeichnung bzw. von einem Namen für die gesamte Gemeinde die Rede, der völlig falsch war. Hier jedoch, in Vers 4, begegnen uns dagegen Namen, die echt sind, die zutreffen. Namen, deren Wahrheit Jesus bestätigt. Über diese Christen sagt Jesus in Vers 4, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Auch hier repräsentiert die Kleidung etwas vom Wesen und den Eigenschaften ihrer Träger. Besudelte Kleider sprechen vom sündigen Wesen der betroffenen Menschen. So erfahren wir hier indirekt. Wie in den anderen Städten, so hatten sich auch in Sardes Christen den religiösen Bräuchen ihrer Umwelt zugewandt. Denn das seltene Wort besudeln weist einerseits auf sexuelle Sünden in wörtlichem Sinn hin. Zum anderen meint es, sich durch Götzendienst zu verunreinigen. Das traf wohl auf den Großteil der Christen in Sardes zu, aber eben nicht auf die wenigen, die Jesus in Vers 4 lobt und für die ausdrücklich gilt, sie haben sich nicht besudelt, im Gegensatz zu den anderen. Wie schon in der Botschaft an die Gemeinde in Ephesus gibt uns Jesus in Vers 4 mit der Formulierung »einhergehen« wohl einen Hinweis auf das Paradies, also auf den Ort, an dem die Beziehung der Menschen zu Gott noch ungestört war. Denn, so hören wir in der Bibel, Gott ging umher. Diese ungetrübte Beziehung zu ihrem Schöpfer werden sie wieder erfahren, diejenigen, die Jesus hier lobt. Dabei spricht Jesus von weißen Kleidern. Weiß ist im Buch der Offenbarung die Farbe der Sieger. Denn sie sind es wert, so begründet Jesus diese Verheißung. Das heißt aber nicht, die wenigen hätten sich das verdient. Nein, vielmehr geht es Jesus darum. Diejenigen, die ihm in Sardes treu geblieben sind, haben ihre Kleider, also sich als Person, reingehalten. Und zwar durch die Vergebung, die Jesus mit seinem Tod am Kreuz für sie erwirkt hat. In der bildhaften Sprache der Offenbarung heißt das in Kapitel 7 so: Diese haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Die Standhaften in Sardes sind Jesus treu geblieben. Sie haben an seiner Vergebung festgehalten und sich immer wieder von ihrer Sünde reinigen lassen. Die Treuen in Sardes vertrauten auf die Gnade Jesu. An seiner Gnade hielten sie fest, unbeirrbar. Deshalb ist es allein die Gnade Jesu, die die Treuen würdig macht, die weißen Kleider zu empfangen. Und dieses Thema setzt Jesus nahtlos fort in Vers 5. Da hören wir, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Auch seine Gemeindebotschaft an die Christen in Sardes schließt Jesus mit einem sehr ermutigenden Zuspruch ab. Wer überwindet? Das heißt ja, allen Versuchungen zum Trotz an Jesus festhalten, sich nicht abbringen lassen vom Glauben an ihn und so am Ende der Zeiten mit Jesus als Sieger dastehen. Mit dieser offenen Formulierung verheißt Jesus: Jeder, der an mir festhält, jeder, der überwindet, wird sozusagen mit weißen Kleidern versehen. Was in Vers 4 noch eine Verheißung an die wenigen in Sardes war, bietet Jesus nun allen an, auch denen, deren Glaube eigentlich schon tot ist. Wenn sie umkehren von ihren Sünden und wieder an dem festhalten, was sie am Anfang ihres Glaubens an Jesus von ihm gehört hatten, dann werden auch sie die ewige Gemeinschaft mit Gott erfahren. Und auch hier, es geht um das Festhalten an der Gnade, die Jesus anbietet. Wir halten an Jesus fest durch die Gnade und Vergebung, die er für uns erworben hat mit seinem Tod und durch nichts anderes. Zweimal kommt Jesus nun in Vers 5 noch einmal auf Namen zu sprechen. Diesmal aber sind es Namen, die Jesus als wahr und echt bestätigt, im Gegensatz zum Namen der Gemeinde in Vers 1. Wessen Name im Buch des Lebens gefunden wird, der wird für alle Ewigkeit mit Gott und mit seinem Christus in Gottes neuer Welt leben. Wer nicht in diesem Buch steht, den erwartet die ewige Gottesferne. Doch Jesus lädt hier alle ein, auch sie und mich. Kehre um und glaube an mich, dann gilt auch dir diese Verheißung. Und die bekräftigt Jesus noch einmal in Vers 5. Denn er selbst wird den Namen jedes Menschen vor seinem Vater bekennen. Den Namen jedes Menschen, der überwindet, der allein auf die Gnade Jesu vertraut. Und Jesus will, dass auch ihr Name dabei ist. Ich hoffe und bete, sie wollen das auch. Der Aufruf gilt jedem. Das bekräftigt Jesus auch am Ende dieser Botschaft in Vers 6. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gemeinden sind angesprochen, also alle Gemeinden. Und damit auch Sie und ich. Das war eine weitere Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Beim nächsten Mal geht es weiter mit der Botschaft an die Gemeinde in der kleinasiatischen Stadt Philadelphia. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.